HR Info. Netzwelt.
Der Herbst, das ist nicht nur die Zeit der fallenden Blätter. Nein, im Herbst präsentieren auch viele Hersteller ihre neuen Smartphones oder sie bringen neue Geräte auf den Markt. Vor kurzem war es wieder soweit, da hat Apple sein neues iPhone vorgestellt. Gerade hat Samsung in Deutschland sein Galaxy Fold auf den Markt gebracht, das erste faltbare Smartphone des Unternehmens, allerdings verspätet nach anfänglichen starken Problemen. Und auch Huawei hat gerade sein Mate 30 vorgestellt. Mittlerweile muss man sagen, hat man aber oft das Gefühl, dass die neuen Smartphones nur noch minimale Verbesserungen haben, zum Beispiel bei der Kamera oder beim Prozessor. Die Geräte sind inzwischen technisch weitgehend ausentwickelt, könnte man meinen. Was also könnte nach dem Smartphone kommen? Das ist eine Frage, mit der wir uns heute in der hr-info-Netzwelt beschäftigen. Mein Name ist Tobias Klein. Das erste Smartphone überhaupt hat ja Apple auf den Markt gebracht, und zwar schon im Jahr 2007. Mittlerweile hat das Unternehmen den Ruf, nicht mehr so innovativ zu sein wie früher. Die neuen Geräte haben oft Funktionen, die Smartphones anderer Hersteller schon längst haben. Aber auch ein Unternehmen wie Samsung stößt immer wieder an seine Grenzen. Erst hatte es mit explodierenden Akkus zu kämpfen und nun drohte Samsung auch noch ein Desaster mit dem faltbaren Galaxy Fold, weil die ersten Geräte ziemlich schnell kaputt gegangen sind. Jetzt sind die Smartphones zwar auf dem Markt, aber generell wird sich erst in ein paar Jahren zeigen, ob sich faltbare Geräte überhaupt durchsetzen. Ist das Smartphone also technisch zu Ende entwickelt? Von Apple beispielsweise kommt in den letzten Jahren wenig Innovatives, so der Vorwurf. Darüber habe ich mit meinem Kollegen und Silicon Valley-Korrespondenten Markus Schuler gesprochen. Markus, lass uns mal einen kurzen Blick auf das neue iPhone 11 werfen. So wirklich revolutionär ist das nicht, was Apple da vorgestellt hat, oder?
Eher nicht. Apple hat vor allem unter der Haube neue Hardware verbaut. Die CPU ist jetzt ein A13 Bionic Chip, den Apple wie immer selbst entwickelt hat. Die Nachfolger der aktuellen Topmodelle iPhone XS und iPhone XS Max, die tragen die Namen iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max. Und die Smartphones befinden sich jetzt eben in einem neuartigen Edelstahlgehäuse und sie verfügen über 3 Kameras auf der Rückseite, eine mittlere Brennweite, Teleobjektiv und Ultraweitwinkel. Das ist, wenn man so will, Tobias, die eigentlich wichtigste Neuerung, dass eben die beiden Spitzenmodelle im Gegensatz zum normalen, in Anführungszeichen, iPhone 11, 3 Kameras haben.
Technisch ist das jetzt aber auch kein so richtig großer Wurf, oder? Denn andere Hersteller bieten das ja auch schon längst an.
Ja, das stimmt. Da musste sich Apple in der Vergangenheit Kritik gefallen lassen. Gerade die Kameras beim Pixel 3 von Google zum Beispiel, aber auch die Geräte von Samsung sollen da vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen eine bessere Bildqualität abgeliefert haben. Das soll nun angeblich der Vergangenheit angehören. Das Gerät kommt ja jetzt erst raus und da müssen wir es mal testen. Apple pimpt die Bildqualität nun auch mit Hilfe von maschinellem Lernen. Bei den Pro-Modellen sollen mit der neuen Funktion Deep Fusion besonders hochwertige Aufnahmen durch die Auswertung mehrerer Bilder entstehen. Die Kameras nehmen dafür nämlich 9 Fotos mit verschiedenen Einstellungen auf und setzen daraus dann ein neues Bild zusammen.
Apple wird ja ganz gerne mal unterstellt, dass die Innovationskraft nicht mehr so wahnsinnig groß ist. Das neue iPhone hat ja zum Beispiel auch noch keine 5G-Funktionsfähigkeit, was bei anderen Herstellern ja schon üblich ist mittlerweile. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass die Smartphones, die jetzt so auf den Markt kommen, ja so langsam ausentwickelt sind. Also dass da technisch gar nicht mehr so wahnsinnig viele große Sprünge zu machen sind, machbar sind, dass die Entwicklung möglicherweise auch in eine andere Richtung gehen kann. Da werden wir auch später im Laufe der Sendung noch drauf eingehen. Aber wie ist da deine Einschätzung? Wird Apple nochmal ein Smartphone vorlegen können, das wirklich bahnbrechend ist? Oder wird es da noch irgendwelche, ja, ich sag mal, so das nächste große Ding geben in Sachen Smartphone? Oder ja, wird Apple, vielleicht wie auch andere Hersteller, seine Geräte in Zukunft auch nur noch geringfügig weiterentwickeln?
Also ich glaube, wir Konsumenten, wir erwarten da immer so, du hast es gerade gesagt, das nächste große Ding, ein next big thing. Die Zeiten sind aber, so glaube ich, schon lange vorbei. Daran müssen wir uns einfach auch gewöhnen. Auch die Apple-Produktpräsentationen sind schon längst kein Weihnachtsfest oder kein Wünsch-dir-was-Fest mehr. Die Entwicklungen finden eben meist im sogenannten Motorraum statt. Und die sind eben nicht mehr so groß wie vor 7 oder 8 Jahren, als das iPhone noch bahnbrechend neu war und Nokia und Siemens und andere Hersteller quasi vom Sockel gehauen hat. Heute sind die Neuerungen marginal. Dennoch, du hast es auch schon angesprochen, wenn im nächsten Jahr 5G kommt, also superschnelle Datenverbindungen möglich sind, dann bedeutet das für die gesamte Industrie nochmals einen großen Sprung. Im neuen iPhone 11 hat Apple zunächst noch kein 5G-Modem eingebaut, weil die Telekommunikationsunternehmen erst jetzt damit anfangen, neue Antennen aufzustellen. Also hätte Apple da jetzt 5G eingebaut, dann hätte man keine Freude damit gehabt, denn es gibt nur in wenigen Ballungszentren auf der Welt 5G mittlerweile. Das ist also eher etwas noch für die Early Adopter.
Wir müssen also abwarten, wie sich auch der Netzausbau von 5G in den nächsten Jahren entwickelt und welche Auswirkungen das auf die weitere Entwicklung von Smartphones haben wird. Danke an Markus Schuler, Korrespondent im Silicon Valley, für diese erste Einschätzung. Hier ist HR Info Netzwelt und heute geht es um die Zukunft des Smartphones. Werden wir auch in ein paar Jahren noch ein Gerät mit uns herumtragen, das eine Art Alleskönner ist, oder wird das alles ganz anders aussehen? Darüber habe ich gesprochen mit Max Mühlhäuser. Er ist Informatikprofessor an der TU Darmstadt und forscht in den Bereichen zukünftiges Internet, Mensch-Computer-Interaktion und Sicherheit. Wohin also geht die Reise? Er sagt, dass das Smartphone in Zukunft reduziert werden könnte auf so eine Art Schaltzentrale, die externe Geräte wie Datenbrille und Display miteinander verbindet, aber der Reihe nach. Herr Mühlhäuser, aktuell kommen die ersten faltbaren Smartphones auf den Markt. Gerade hat Samsung seinen Galaxy Fold in Deutschland in den Verkauf gebracht, allerdings mit erheblichen Startschwierigkeiten. Sind denn aus Ihrer Sicht Smartphones mit faltbarem oder sogar rollbarem Display die logische, konsequente Weiterentwicklung dieser Geräte?
Ich habe jahrelang an faltbare und rollbare Displays sehr intensiv geglaubt. Wir haben auch hier an meinem Lehrstuhl intensiv geforscht, wie die Interaktion damit aussehen kann. Allerdings bin ich etwas ernüchtert. Es scheint doch sehr, sehr schwierig sein, die in hoher Qualität zur Produkt- und Marktreife zu bringen, dass in großen Stückzahlen zuverlässig hergestellt werden können. Das hat man immer mal bei technologischen Entwicklungen. Also da scheint es doch erhebliche Verzögerungen zu geben. Ich hätte gedacht, dass es roll- und faltbare Displays schon sehr viel früher gibt. Außerdem fürchte ich, dass es anfangs Schwierigkeiten geben wird, weil man die Interaktion damit noch sehr schlecht verstanden hat. Und auch hier die Forschung nicht aufgreift, die schon vor Jahren gezeigt hat, dass man andere Interaktionsmuster braucht.
Sie haben gesagt, einerseits, dass es länger gedauert hat mit der Marktreife, als Sie es sich erwartet haben. Und auf der anderen Seite, dass da noch eine andere Funktionalität gedacht werden kann. Meine Fragen wären, warum, glauben Sie, haben die Hersteller Probleme, diese Technik zur Marktreife zu bringen? Und die zweite Frage wäre, was muss da anders gedacht werden? Wahrscheinlich geht es darum, wie diese faltbaren oder rollbaren Displays auch angewendet werden können, nämlich in der Hinsicht, dass man sie ja sofort eigentlich einsetzbar haben will, aber dann erstmal aufklappen oder ausrollen muss.
Zuerst zu Ihrer Frage bezüglich Marktreife. Vor Jahren schon hat man Prototypen von roll- und faltbaren Displays gesehen. Die Labors, vor allem in Asien, die daran forschen, haben das für soweit erledigt erklärt. Und dann geht es um Produktionsprozesse und darum, dass die Materialien nicht brüchig werden, nicht ermüden, nicht kaputt gehen bei 1000- und 10.000-fachem Gebrauch. Und das sind nochmal eigene Probleme, die wir immer mal bei einer Technologie haben, Beispiel OLED-Fernseher, wo das auch viel, viel länger gebraucht hat als gedacht. Diese Zeiten sind ganz schwer vorhersehbar und offensichtlich war es bei diesen beiden Technologien so, dass es halt auch deutlich länger gebraucht hat.
Kommen wir zur Anwendung, jetzt, also zur Anwendung, ja, von, genau, faltbaren und rollbaren Displays.
Zur Anwendung nehmen wir am besten das Beispiel vom iPhone her, das 2007 ja den Erfolg eingeläutet hat von heutigen Smartphones. Die Technologien waren bekannt, aber wie man optimal interagiert, dass man also alles reduzieren sollte auf drei Gesten, nämlich drauftippen, wischen und dieses mit zwei Fingern auseinanderziehen, das war eine Erkenntnis, die nur die Leute, die sich intensiv mit Mensch-Computer-Interaktion beschäftigen, verstanden haben. Und das war halt Apple. Also erstens haben sie da alles richtig gemacht und zweitens haben sie dann die ganze Hardware nochmal neu durchdesignt, damit das Gefühl, das man hat, so ein unmittelbares ist, dass also nichts stockt, wenn ich wische oder tippe, dass das extrem zuverlässig erkannt wird und man so ein Gefühl der total weichen und direkten Interaktion mit dem Gerät hat. Und da hat einfach Apple alles richtig gemacht. Und da fürchte ich, dass Hersteller, die all diese Zusammenhänge nicht so gut verstehen, am Anfang viele Anfängerprobleme erzeugen werden und Schwierigkeiten haben werden, sodass das möglicherweise recht holprig losgeht.
Was könnte denn danach kommen, beziehungsweise die Technik der faltbaren und rollbaren Displays, von was könnte die auch möglicherweise sogar überholt werden?
Ja, da sehen wir, dass einfach in USA Unsummen, Milliarden kann man sagen, investiert werden in Augmented Reality. Die großen IT-Firmen kaufen erfolgreiche kleine Firmen auf, die Head-Mounted Displays herstellen, also Datenbrillen im Prinzip, sowohl solche für Virtual Reality, wo ich also in eine virtuelle Welt eintauche, als auch, und das ist fürs Handy besonders spannend, Augmented Reality, das heißt, ich sehe die Welt noch, die mich umgibt, sie kann aber beliebig digital erweitert und ergänzt werden.
Können Sie dann ein Beispiel nennen? Also wie könnte das aussehen?
Das geht auf alle möglichen Anwendungsbereiche. Wir haben das auch nicht so gemerkt, wie viel wir heute mit unserem Ortsbezug machen. Also wir fragen selbstverständlich das Handy, wie komme ich da und da hin. Wir fragen aber auch, ich bin jetzt in der Stadt, wo ist da das nächste Restaurant oder wo finde ich den nächsten Drogeriemarkt oder was immer ich da an Information brauche. Ich bekomme mit, wo Freunde von mir oder Gleichgesinnte sind. Es ist unheimlich viel, was an digitaler Information aus dem Internet mit unserer physischen Lokation und unserer physischen Welt schon zusammengebracht wird. Wenn man das jetzt weiterdenkt an Augmented Reality, dann können Sie bei jedem Gerät, das Sie anfassen, wo Sie heute die Bedienung vielleicht schlecht verstehen, sofort die Knöpfe beschriften, deren Handhabung oder wie Sie, sagen wir mal, irgendwas wo reinlegen, wie Sie Ihre Mikrowelle bedienen, wie Sie unterwegs einen Automaten bedienen und so weiter. Da kann Ihnen jetzt direkt an den Knopf oder an das, was Sie jetzt nächstes bedienen müssen, die Hilfsinformationen dazugegeben werden.
Das heißt, bleiben wir nochmal bei diesem einen konkreten Beispiel. Ich habe einen Automaten vor mir, ich weiß nicht, wie ich den bediene. Dann könnte ich mir das konkret vielleicht in der Anfangsphase erstmal so vorstellen, ich halte einfach mein Smartphone hoch, sehe dann durch den Bildschirm hindurch diesen Automaten über die Kamera möglicherweise und dann wird mir genau angezeigt, okay, der Knopf, vielleicht ist der Automat in einer anderen Sprache, ich bin in einer Stadt, in einem anderen Land, zeigt mir mein Augmented Reality-fähiges Smartphone zum Beispiel, welche Knöpfe ich drücken muss, um die Karte für die U-Bahn beispielsweise zu kaufen. So könnte man sich das vorstellen.
Genau. Also diese Funktionalität, dass man das Handy benutzt wie quasi einen leeren Bilderrahmen, durch den man durchgucken kann, aber in dem dann eben auch digitale Information erscheint. Diese Funktionalität wird heute zur Verfügung gestellt, steckt noch in den Kinderschuhen, aber da arbeitet man mit Hochdruck dran. Und das ist die erste Stufe von Augmented Reality. Natürlich muss ich dann das Handy halten und muss da durchgucken. Das ist nur in der Weisheit letzter Schluss. Deswegen wartet man natürlich mit großer Ungeduld, bis die Datenbrillen, die das viel eleganter können, am Schluss wirklich benutzbar werden und leicht tragbar und mit hoher Auflösung. Da ist noch viel Entwicklungspotenzial.
Dann sind wir jetzt bei den Datenbrillen beziehungsweise bei einer Art von Display, was ich direkt vor dem Auge habe. Ja. Dann brauche ich doch eigentlich tatsächlich kein Smartphone mehr. Sie haben zwar gesagt, es gibt so eine Art Schaltzentrale, das könnte eben das Smartphone sein, aber dann müssen wir uns ein bisschen von diesem Bild lösen. Wir rennen alle gebeugt mit einem Smartphone in der Hand durch die Gegend und gucken da drauf, dann wird das vielleicht möglicherweise wieder ein ganz anderes Bild geben, nämlich viele Menschen mit Brillen oder mit Kontaktlinsen.
Ja, ich meine, die Kontaktlinse ist natürlich die ultimative Vision, weil dann hat man keine umständliche Brille mehr. Das ist natürlich das Highlight. Wobei, dann kann man natürlich auch wieder Science-Fiction spielen und sich überlegen, ob man dann überhaupt noch Fake und Realität auseinanderhalten kann. Aber egal, all diese Dinge, nicht vergessen, ersetzen zunächst mal nur die visuelle Ausgabe. Schaltzentrale und Erzeugung der visuellen Ausgabe brauche ich weiterhin. Außerdem, wenn Sie ein bisschen den Kopf drehen und Sie wollen wirklich die analoge Welt verschmolzen haben, dann muss die digitale Information in dem Moment, wo Sie ein klein bisschen den Kopf drehen, auf eine andere Weise dargestellt werden, denn Sie sehen ja ein 3D-Bild. Mhm. Das heißt, jede kleine Kopfdrehung muss sofort registriert und vom Computer in eine neuartige, also geänderte Ausgabe verrechnet werden. Da brauchen Sie mehr Schaltzentrale denn je zuvor. Das ist mal das eine. Und dann wollen Sie ja interagieren. Das heißt, Sie wollen irgendwie auch Eingaben machen und die können Sie manchmal per Sprache machen, aber oftmals sind wir ja heute gewohnt, dass Auge und Hand zusammenarbeiten. Also ich gucke auf mein Display, sehe da die 9, das ist Ausgabe, und dann drücke ich die 9, weil ich die 9 wählen will. Ja? Und so ist das auch in Zukunft. Ich kriege da Informationen und muss jetzt irgendwie Dinge auswählen. Ja? Und nicht alle Informationen ist direkt mit der physischen Welt verbunden. Was weiß ich, ich laufe irgendwo in der Stadt und suche jetzt irgendwas, was visuelle Information bedeutet, dann muss ich da ja auch vielleicht reinzoomen oder muss was auswählen und so weiter. Das heißt, ich muss immer wieder auch Eingaben machen und die werde ich nicht immer sinnvoll mit Sprache machen können.
Mhm. Gut, dann funktioniert das möglicherweise, das Smartphone, was früher dann mal ein Smartphone war, ist die Schaltzentrale. So eine Eingabe kann ich entweder über Sprache machen oder eben, wenn das nicht klappt oder nicht funktioniert, dann wäre ja auch sowas wie ein Armband denkbar, wo ich vielleicht drauf tippen kann, wo ich eine Tastatur habe. Das sind alles Möglichkeiten, die da sind oder die man sich vorstellen kann. Aber auf jeden Fall geht es dann vermutlich dann doch in die Richtung, dass ich eine Schaltzentrale zunächst mal noch habe und dann viele Geräte drumherum, die ich dann am Körper trage beispielsweise.
Korrekt. Genau das ist die Entwicklung. Und damit wird sich der Markt auch wieder bewegen, weil dann gibt es halt Hochleistungsbrillen, die viel teurer sind, während die Schaltzentrale weiterhin so sich in den heutigen Preisen festzurren wird. Also irgendwo um die 1000 Euro ist die Schmerzgrenze für gut Betuchte drüber, für viele natürlich drunter oder wird verrechnet mit dem Telekom-Tarif. Das ist die Schaltzentrale und in Zukunft wird man halt Wege finden für diese ganzen anderen Gadgets, uns noch zusätzlich Geld aus der Tasche zu ziehen.
Das sagt Max Mühlhäuser. Er ist Informatikprofessor an der TU Darmstadt und forscht in den Bereichen zukünftiges Internet, Mensch-Computer-Interaktion und Sicherheit. Vielen Dank für das Gespräch.
HR Info, Netzwelt.
Wie sieht die Zukunft des Smartphones aus, beziehungsweise was könnte danach kommen? Das ist das heutige Thema der Sendung. Wir haben gerade von Professor Max Mühlhäuser gehört, dass das Smartphone in Zukunft nur noch eine kleine Schaltzentrale sein könnte, über die dann verschiedene andere Geräte wie Datenbrillen, Datenuhren, Displays und so weiter vernetzt sind. Wie aber wird das die Gesellschaft, wie werden die Menschen so eine Entwicklung aufnehmen? Darüber habe ich mit Tristan Hawks gesprochen. Er ist Trend- und Zukunftsforscher am Zukunftsinstitut, das unter anderem in Frankfurt sitzt. Herr Hawks, so ein vernetzter Zustand, bei der das Smartphone nur noch so eine Art Schaltzentrale sein könnte, wird das aus Ihrer Sicht eine große Erfüllung für die Gesellschaft sein oder naja, zumindest für Teile der Gesellschaft?
Also wir kennen ja diesen Typus Mensch eben, der sehr stark sich an neuen Technologien orientiert und immer ganz vorne dabei sein will. Das sind ja die sogenannten Early Adopters oder Adapters. Und für diese Leute ist das natürlich immer wahnsinnig spannend, sich sofort in das neueste technische Ereignis reinzuschmeißen. Und ich glaube, für solche Leute wird sowas natürlich sehr interessant sein, so eine zentrale digitale Schaltzentrale zu haben, weil es ist ja schon auch so, dass sich viele andere Prozesse im Digitalen immer mehr hinbewegen zu einer, ja, wie soll man sagen, zu einer zentralen digitalen Präsenz, also sei es die Cloud oder auch eben, wie man erreicht wird über die verschiedenen sozialen Medien und so weiter. Das heißt, es gibt sicherlich ein Ja, nicht allzu großes, aber dennoch natürlich erhebliches gesellschaftliches Kontingent an Leuten, die sowas sehr interessant finden und das für den Rest der Gesellschaft sozusagen ausprobieren und austesten werden.
Also das heißt, der Weg könnte geebnet sein für, ja, ich sag mal, das Weiterschreiten, für das Fortschreiten. Aber werden das alle nutzen oder glauben Sie, dass auch mit Blick auf aktuelle Entwicklungen es dann noch Menschen geben wird, die so eine technische Entwicklung einfach ablehnen werden?
Also genau so. Wir merken gerade, was wir die Rache des Analogen nennen. Also, dass sich eben in Zeiten der Überdigitalisierung, wo auch viele Leute einfach überfordert sind von den vielen neuen Technologien, die rauskommen, eben aus dem Ganzen zurückziehen. Ich meine, es hat ja auch ein paar, also vor allem das Smartphone hat ja auch ein paar sehr negative gesellschaftliche Erscheinungen, bis hin zu so Sachen wie Handy-Ticks, dass man dauernd auf sein Handy schauen möchte und eigentlich nur die Uhrzeit checken will, aber dann schon sofort eine halbe Stunde lang sich irgendwelche Katzenvideos angeschaut hat. Also, dass dahinter ja auch wahnsinniges Suchtpotenzial steckt. Und jetzt sind wir so langsam an den Peak gekommen von der digitalen Entwicklung, wo eben auch die ganzen, ja, Hassserien im Netz, auf Facebook, in Kommentarspalten und so weiter sich natürlich klar auch negativ auf die Psyche von Leuten ausgewirkt haben. Und da gibt es dann eben Leute, die verständlicherweise sagen, okay, da mache ich nicht mehr mit. Und gerade in Zeiten der Digitalisierung ist das natürlich ein sehr starkes Statement, dass man sich dagegen wehrt. Und diese Leute sind jetzt auch immer weiter auf dem Vormarsch und werden auch immer lauter. Das Lustige ist natürlich nur, durch das Entziehen aus dem Digitalen werden sie natürlich in der digitalen Sphäre immer weniger wahrgenommen. Deswegen hat man dann oft das Gefühl, es sind weniger, als es eigentlich sind.
Sie beschreiben da ja zwei gegensätzliche Entwicklungen. Also einerseits gibt es Menschen, die sind sehr technikbegeistert und die sehen die Digitalisierung als großen Gewinn an. Und dann gibt es eben die Skeptiker, die sich bewusst dieser Entwicklung entgegenstellen und sie auch ablehnen. Dann gibt es aber wahrscheinlich auch noch viele, die genau sich in der Mitte bewegen. Sind das dann Leute, die, ich sag mal, einen Teil möglicherweise dann der neuen Technik übernehmen und sie auch nutzen und einen Teil dann ablehnen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Und was glauben Sie, wie sich in Zukunft dieses, ja, letztlich, ich würde es mal Mittelfeld nennen, wie wird sich das möglicherweise verhalten in Zukunft?
Also was wir ganz stark merken, ist, dass viele der neuen Technologielösungen, die momentan produziert werden, oft Lösungen auf Probleme sind, die man dem Konsumenten erst einreden muss, dass er sie hat. Und als solches ist es natürlich gut, wenn es eben Leute gibt, die ganz vorne da mit dabei sind und das ausprobieren und dann auch drauf kommen, dass es vielleicht momentan nicht funktioniert oder Quatsch ist. Also siehe Beispiel zum Beispiel Google Glasses, das war dann nicht mehrheitstauglich. Und als solches sehe ich das eigentlich als ganz gesunden Prozess auch dafür auszuloten, welche Technologien eigentlich für den größeren, ja, Konsumentenblock eigentlich tragbar sind. Also auch ich zum Beispiel als Trend- und Zukunftsforscher befinde mich nicht ganz vorne bei den technischen Entwicklungen dabei. Ich schaue mir das lieber von einer gesunden Distanz an und entscheide dann für mich, was meine persönlichen Bedürfnisse sind und welche technologischen Lösungen dafür okay sind. Und so verhält sich das eben gesamtgesellschaftlich, diese digitalen Entwicklungen. Insofern muss man diesen Leuten wahrscheinlich zum gewissen Grad natürlich danken, dass sie sich auch mit einer Menge, ja, und auch eine Menge Geld dafür ausgeben, für Sachen, die vielleicht dann gar nichts bringen. Aber so entwickeln sich diese Produkte jetzt mit der Zeit. Und das ist natürlich, wenn man es nüchtern betrachtet, natürlich schon auch so, dass viele Menschen von diesem ganz neuen, viel zu schnellen digitalen Bewegungen ein bisschen abgeschreckt sind. Und deswegen dauert das auch einfach eine Zeit, bis das in den, ja, großen Gesamtkonsumentenstamm kommt.
Wird es denn überhaupt möglich sein, Möglichkeiten geben, sich diesen ganzen technischen Weiterentwicklungen zu entziehen? Also ist das möglich und wie können, wenn ja, solche Rückzugsräume aussehen?
Also ich meine, einen klassischen Rückzugsraum als solchen, den man ja gerade mittlerweile immer mal wieder hört, ist ja zum Beispiel das Prinzip von Hygge. Also das ist jetzt natürlich eher im Privat-Sozialen, dass man sich dem Digitalen entzieht und eben wieder auf menschliche Beziehungen, also analoge menschliche Beziehungen eher setzt. Aber auch im Business-Kontext ist es natürlich so, dass wenn man dauernd erreichbar ist, dann kommt man nie in den sogenannten Flow-State. Also, und der Flow-State ist ja der Zustand, in dem man am produktivsten und kreativsten arbeiten kann. Und das dauernde Digitale kann einem natürlich das auch kaputt machen. Deswegen würde ich auch dafür plädieren, dass man eben nicht sagt, okay, ich bin jetzt völlig gegen Technologie und Erreichbarkeit und Vernetzung, sondern dass man sie eben in den richtigen Momenten für die richtigen Sachen nutzt und eben sich nicht den ganzen Tag lang davon, man muss es wahrscheinlich so plakativ sagen, dem Terror des Digitalen aussetzen lässt. Als solches ist es natürlich die Symbiose aus dem Analogen und dem Digitalen, die wir suchen. Also die eine oder die andere Extremlösung ist nicht produktiv, aber als solches würde ich es auch benennen. Also immer nur in Schwarz-Weiß da zu denken, ist natürlich gefährlich. Aber am wichtigsten ist es eben für Menschen herauszufinden, in welchen Räumen oder in welchen Prozessen bringt mir das Digitale etwas und in welchem glaube ich nur, dass es mir etwas bringt, aber in Realität reduziert es meine Kreativität und Leistungsfähigkeit.
Das Smartphone könnte in Zukunft zu einer Art Schaltzentrale werden, dass Geräte wie Datenbrillen, Datenuhren, externe Displays und so weiter miteinander vernetzt. Ob sich das aber grundsätzlich durchsetzen wird, das ist heute noch nicht abzusehen, denn mittlerweile gibt es auch eine starke Bewegung, die sich bewusst gegen die Digitalisierung stellt. Ein Gespräch war das mit dem Trend- und Zukunftsforscher Tristan Horks vom Zukunftsinstitut. Das war auch die Sendung HR Info Netzwelt, auch zu hören als Podcast unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.